Verführerische Aussage der Schlange: Wenn ihr von dieser Frucht esst, dann werdet ihr gleich sein wie Gott. Es war diese Motivation, die Adam und Eva dahin geführt hat, in Sünde zu fallen, und da wir die Früchte bis heute davon tragen. Jahre später steht Israel vor Samuel und sagt: Wir wollen genauso sein, genau gleich sein wie die Nationen um uns herum. Auch wir wollen einen König haben. Wieder dieses Bestreben nach Gleichheit, das Israel in Sünde geführt hat, dass ihre Begierde wurde ihnen gewährt. Saul hat ihnen aber nicht das beschert, was Gottes Segen entsprach. Wir sehen, wie Israel sich mehr und mehr in Götzendienst verliert. Alles aus dem Wunsch heraus, gleich zu sein wie die Nation. So sehen wir, dass dieser Ruf nach Gleichheit eine Mentalität ist, die den Menschen von der Geschichte hindurch bis heute begleitet hat. Und wenn wir die jüngere Geschichte etwas anschauen, dann sehen wir, dass in vielen wichtigen Anlässen in der Geschichte es genau um dieses Thema ging. Wir sehen die Französische Revolution, wo dafür gekämpft wurde, dass nicht mehr länger eine Unterdrückung durch die Aristokratie ist, sondern Gleichheit für alle gilt. Dann der Bürgerkrieg in Amerika, Gleichheit für alle, keine Sklaverei mehr. Weltkrieg, keine Verfolgung von Minderheiten, Gleichheit für alle. Und ein Kampf für die Würde des Menschen, die in vielen Dingen auch mit guten Motiven belegt war, ist ein Anspruch von Gleichheit nach Akzeptanz, der jetzt übergeschwappt ist und jetzt von uns verlangt, dass wir alles Mögliche, was auf dieser Erde wimmelt und lebt, akzeptieren. Von Lebensweise zu Geschlechterrollen und so weiter und so fort. Und wir hatten letzten Sonntag von Thomas die Predigt aus Römer 1, wo er das nochmal schön aufgezeigt hat, in welchen Fahrwässern sich unsere Welt bewegt. Und diese Mentalität hat auch vor der Kirche, vor der Gemeinde keinen Halt gemacht. Wir haben erst kürzlich am Kirchentag diesen Ausruf gehört: Gott ist queer, in der Hoffnung, die Geschlechtertrennung komplett aufheben zu können. Und was wir immer wieder sehen, wie wir es schon bei Kindern im Kindergartenalter kennen, den braucht man nicht beibringen, diese Worte über die Lippen zu bringen, das ist unfair, richtig? Und es ist dieser Ruf, der bis heute Erwachsene begleitet. Jeder kämpft um Anerkennung, jeder kämpft um Gleichberechtigung. Und dieser Kampf, den wir um uns herum sehen, der lässt uns Christen fragen zurück: Wie sieht es jetzt bei Gott aus? Wie versteht er denn die Würde des Menschen? Was ist denn nun effektiv das gleiche Level, auf dem wir uns bewegen? Und wie wichtig ist Gott das und worauf konzentriert er sich überhaupt? Und genau das möchten wir uns anschauen heute in der Passage, die wir mit 11, Vers 18. Und in diesem Abschnitt werden wir drei Weisen sehen, wie Gott sich Gleichheit vorstellt und wie er sie beweist. Kapitel 10, Vers 23b fangen wir an. Am folgenden Tag aber machte er sich auf und zog mit ihnen fort, und einige der Brüder von Joppe gingen mit ihm. Und am folgenden Tag kamen sie nach Caesarea. Cornelius aber, der seine Verwandten und nächsten Freunde zusammengerufen hatte, erwartete sie. Als es aber geschah, dass Petrus hereinkam, ging Cornelius ihm entgegen, fiel ihm zu Füßen und huldigte ihm. Petrus aber richtete ihn auf und sprach: Steh auf, auch ich bin ein Mensch. Und während er sich mit ihm unterhielt, ging er hinein und findet viele versammelt. Und er sprach zu ihnen: Ihr wisst, wie unerlaubt es für einen jüdischen Mann ist, sich einem Fremdling anzuschließen oder zu ihm zu kommen. Und mir hat Gott gezeigt, keinen Menschen gemein oder unrein zu nennen. Darum kam ich auch ohne Widerrede, als ich geholt wurde. Ich frage nun, aus welchem Grund habt ihr mich holen lassen? Und Cornelius sprach: Vor 4 Tagen betete ich in meinem Haus zu dieser, der 9. Stunde, und siehe, ein Mann stand vor mir in glänzendem Gewand und spricht: Cornelius, dein Gebet ist erhört und deine Almosen ist gedacht worden vor Gott. Sende nun nach Joppe und lass Simon holen mit dem Beinamen Petrus. Dieser herbergt im Hause Simons, eines Gerbers am Meer. Sofort nun sandte ich zu dir, und du hast wohlgetan, dass du gekommen bist. Jetzt sind wir nun alle vor Gott zugegen, um alles zu hören, was dir vom Herrn aufgetragen ist. Petrus aber tat den Mund auf und sprach: In Wahrheit begreife ich, dass Gott die Person nicht ansieht, sondern in jeder Nation ist, wer ihn fürchtet und Gerechtigkeit wirkt, ihm angenehm. Das Wort, das er den Söhnen Israels gesandt hat, indem er Frieden verkündigte durch Jesus Christus, dieser ist aller Herr, kennt ihr. Die Sache, die angefangen von Galiläa durch ganz Judäa hin geschehen ist, nach der Taufe, die Johannes predigte, Jesus von Nazareth, wie Gott ihn mit heiligem Geist und mit Kraft gesalbt hat, der umherging und wohltat und alle heilte, die von dem Teufel überwältigt waren, denn Gott war mit ihm. Und wir sind Zeugen alles dessen, was er sowohl im Lande der Juden als auch in Jerusalem getan hat. Den haben sie auch umgebracht, indem sie ihn an ein Holz hängten. Diesen hat Gott am dritten Tag auferweckt und ihn sichtbar werden lassen, nicht dem ganzen Volk, sondern den von Gott zuvor erwählten Zeugen, uns, die wir mit ihm gegessen und getrunken haben, nachdem er aus den Toten auferstanden war. Und er hat uns befohlen, dem Volk zu predigen und eindringlich zu bezeugen, dass er der von Gott verordnete Richter der Lebenden und der Toten ist. Diesem geben alle Propheten Zeugnis, dass jeder, der an ihn glaubt, Vergebung der Sünden empfängt durch seinen Namen. Während Petrus noch diese Worte redete, fiel der Heilige Geist auf alle, die das Wort hörten. Und die Gläubigen aus der Beschneidung, so viele ihrer mit Petrus gekommen waren, gerieten außer sich, dass auch auf die Nationen die Gabe des Heiligen Geistes ausgegossen worden war, denn sie hörten sie in Sprachen reden und Gott erheben. Dann antwortete Petrus: Könnte wohl jemand das Wasser verwehren, dass diese nicht getauft würden, die den Heiligen Geist empfangen haben, wie auch wir? Und er befahl, dass sie getauft würden im Namen Jesu Christi. Dann baten sie ihn, einige Tage zu bleiben. Die Apostel aber und die Brüder, die in Judäa waren, hörten, dass auch die Nationen das Wort Gottes angenommen hatten. Und als Petrus nach Jerusalem hinaufkam, stritten die aus der Beschneidung mit ihm und sagten: Du bist bei unbeschnittenen Männern eingekehrt und hast mit ihnen gegessen. Petrus aber fing an und setzte es ihnen der Reihe nach auseinander und sprach: Ich war in der Stadt Joppe im Gebet und ich sah in einer Verzückung eine Erscheinung, wie ein Gefäß herabkam, gleich einem großen leinenen Tuch an vier Zipfeln herabgelassen aus dem Himmel, und es kam bis zu mir. Und als ich gespannt hineinschaute, bemerkte ich und sah die vierfüßigen Tiere der Erde und die wilden Tiere und die kriechenden und die Vögel des Himmels. Ich hörte aber auch eine Stimme, die zu mir sagte: Steh auf, Petrus, schlachte und iss. Ich sprach aber: Keineswegs, Herr, denn niemals ist Gemeines oder Unreines in meinen Mund gekommen. Eine Stimme aber antwortete zum zweiten Mal aus dem Himmel: Was Gott gereinigt hat, mach du nicht gemein. Dies aber geschah dreimal, und alles wurde wieder hinaufgezogen in den Himmel. Und siehe, sogleich standen vor dem Haus, in dem ich war, drei Männer, die von Caesarea zu mir gesandt waren. Der Geist aber sagte mir, ich solle ohne Bedenken mit ihnen gehen. Es kamen aber auch diese sechs Brüder mit ihm, und wir kehrten in das Haus des Mannes ein, und er erzählte uns, wie er den Engel in seinem Haus habe stehen sehen, und sagte: Sende nach Joppe und lass Simon mit dem Beinamen Petrus holen. Der wird dir Worte zu dir reden, durch die du gerettet werden wirst, du und dein ganzes Haus. Während ich aber zu reden begann, fiel der Heilige Geist auf sie, so wie auch auf uns am Anfang. Ich erinnerte mich aber an das Wort des Herrn, wie er sagte: Johannes taufte zwar mit Wasser, ihr aber werdet mit Heiligem Geist getauft werden. Wenn nun Gott ihnen die gleiche Gabe gegeben hat wie auch uns, die wir an den Herrn Jesus Christus geglaubt haben, wer war ich, dass ich hätte Gott wehren können? Als sie aber dies gehört hatten, beruhigten sie sich und verherrlichten Gott und sagten: Dann hat Gott also auch den Nationen die Buße gegeben zum Glauben. Nun, wir sehen hier in diesem Abschnitt, sind wir jetzt angelangt in einem neuen Höhepunkt in der Apostelgeschichte. Bis zu diesem Punkt ist die Gemeinde unaufhörlich gewachsen. Bis jetzt aber ausschließlich im jüdischen Gebiet. Und wenn ihr jetzt noch einmal Apostelgeschichte 1, Vers 8 dorthin blättert, wie Jesus am Beginn den Auftrag zu seinen Aposteln gibt, in ganz klarer Manier, in Apostelgeschichte 1, Vers 8 lesen wir quasi als Überschrift für das ganze Buch der Apostelgeschichte: Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria bis an das Ende der Erde. Und genau das ist es, was wir in der Apostelgeschichte sehen, wie es in Jerusalem anfängt, sich ausbreitet auf Judäa hinaus, dann Samaria hinzukommt und so Stück für Stück alles erobert und das gesamte jüdische Gebiet erreicht. Kurz vor Kapitel 10 sehen wir, wie Petrus unterwegs ist, von in Joppe und in Lydda in verschiedenen Stationen Christen vorfindet, die dort Gemeinden gebildet haben. Doch die Frage ist dann hier, wenn wir ab Apostelgeschichte 1, Vers 18, die Verheißung, die Jesus gegeben hat, wenn er von dem Ende der Erde spricht, die Frage: Wie soll das denn jetzt überhaupt gehen? Wie sollen Apostel, die überzeugte Juden sind, die bis jetzt sich immer strikt an das Gesetz gehalten haben und die auch dem Beispiel ihres Herrn Jesus selbst gefolgt haben, der selbst nur unter den Juden aktiv war, wie sollte es jetzt dahin kommen, dass sich dieses Evangelium über die Grenzen Israels an die ganze Welt hinaus verteilt? Und es ist dieser Punkt, den wir hier erleben in Kapitel 10, wo Gott diese Mission, das Evangelium an das Ende der Erde zu tragen, mit einer einzigartigen Vision einläutet. Wie Petrus hier erlebt, dass diese Decke vom Himmel kommt mit den Tieren und er plötzlich herausgefordert wird, diese zu schlachten und zu essen. Das lässt ihn förmlich aus den Socken kippen. Wie kann es sein, dass ich jetzt plötzlich alles essen sollte, der ich mich bis jetzt immer daran gehalten habe? Und es ist bezeichnend, dass gerade für den Juden die Nahrung, die Art und Weise, wie er sich ernährt, sich grundsätzlich von der Nahrung eines Heiden unterschieden hat. Wir haben die koscheren Mahlzeiten und auch gewisse Reinigungsgesetze, die für die Juden so wichtig waren, dass es prinzipiell unmöglich war, auch nur an dem Tisch mit einem Heiden zu sitzen. Denn es könnte ja sein, dass das Geschirr des Heiden nicht richtig gewaschen wurde. Es könnte sein, dass das Fleisch, das er dir auf den Teller legt, dass das dem Götzen geopfert wurde. Es war schlichtweg unmöglich, sich in diese Gemeinschaft zu begeben, ohne sich zu verunreinigen. Und so wird Petrus hier jetzt Stück für Stück von seiner Prägung befreit. Und wir sehen in Kapitel 10, Vers 23 den ersten Schritt, den er jetzt geht, dass er nämlich, da stehen also diese römischen Gesandten vor seiner Haustür, und er lässt sie jetzt in Kapitel 10, Vers 23, er lässt sie hinein, er ruft sie hinein und er beherbergt sie sogar. Also hier ist ein großer Schritt, den wir sehen. Eine Sache, die für Juden eigentlich unmöglich ist, ist er jetzt aber schon mal so weit, dass er sagt, gut, ich lasse die Juden, die Heiden zu mir rein. Aber wenn sie bei mir sind, tisch ich ihnen das Essen auf. Ich sorge dafür, dass sie das richtige Essen bekommen und es ist sozusagen noch alles in einem kontrollierten Rahmen. Aber Gott ist nicht fertig mit Petrus. Und so gehen wir weiter und wir sehen dann, wie er jetzt die Lektionen diesem Petrus vor Augen führt und ihm zeigt, wie er die Gleichheit der Menschen versteht. Und das erste Prinzip, was er ihm vor Augen malt, ist, es sind gleiche Menschen. Kapitel 10, Vers 23b sehen wir jetzt. Am folgenden Tag aber machte er sich auf und zog mit ihnen fort und einige der Brüder von Joppe gingen mit ihm. Und am folgenden Tag kamen sie nach Caesarea. Also wir haben gesehen, mit Petrus hat sich zu diesem Punkt schon sehr viel getan und er geht jetzt mit nach Caesarea zu diesem römischen Offizier. Aber er nimmt sicherheitshalber ein paar Leute mit sich. Mitgläubige aus Joppe. Und er mag das getan haben, um einfach Zeugen mit sich dabei zu haben. Denn das, was sich hier abspielt bis zu diesem Punkt, ist völlig neu. Sowas hat es noch nicht gegeben, dass der Heilige Geist in dieser Art und Weise zu Petrus gesprochen hat. Dass ein Engel auch zu Cornelius gesprochen hat in dieser Art und Weise. Und deshalb nimmt Petrus jetzt die Menschen mit, die vor Ort sehen und beobachten können und bezeugen können, was da eigentlich vor sich geht, damit die Glaubwürdigkeit nicht im Nachhinein noch in Frage gestellt wird. Und so begibt sich Petrus also auf die Reise nach Caesarea in den Norden Israels. Und wir sehen dann, wie ein Cornelius dasteht und voller Erwartung ihn empfängt. Ebenfalls in Vers 24. Cornelius aber, der seine Verwandten und nächsten Freunde zusammengerufen hatte, erwartete sie. Und wir sehen hier einen Mann, der jetzt erlebt, wie Weihnachten und Geburtstag auf einen Tag fällt. Ja? Ein Mann, der seit Jahren nach Gott gesucht hat, der alles getan hat, was er für richtig hielt, um Gott zu gefallen, der dann auch erlebt, wie ein Engel ihn beauftragt, diesen Petrus zu holen. Und jetzt ist endlich der Punkt da, wo Petrus bei ihm vor der Tür steht. Das ist das Ereignis seines Lebens und das ist das Ereignis, worauf er gehofft hat und er sich auch vorbereitet hat. Und wie wir Hochzeiten und Geburtstage mit den engsten Freunden verbringen wollen, dass wir die das miteinander genießen wollen, so auch hier für Cornelius ein ganz besonderer Moment, wo er seine engsten Freunde, Verwandten zusammengerufen hat. Und wir sehen, wie besonders dieses Ereignis für ihn war, wenn Lukas uns weiter beschreibt in Vers 25, wie Cornelius jetzt auf Petrus reagiert. Als es aber geschah, dass Petrus hereinkam, ging Cornelius ihm entgegen, fiel ihm zu Füßen und huldigte ihm. Das ist hier dieser Moment, wo der Gesandte Gottes vor Cornelius steht. Und Cornelius wirft sich jetzt vor ihm nieder auf eine Art und Weise, wie er das sonst früher zu heidnischen Göttern getan hat. Und wir sehen, Cornelius muss gedacht haben, wenn dieser Mann von Gott selbst zu mir gesandt wird, dann muss er übernatürlich sein. Wenn dieser Mann von Gott ausgestattet ist in einer besonderen Art und Weise, dann muss er was Besonderes sein und dann muss er auch entsprechend gewürdigt oder angebetet werden. Und so sehen wir, dass seine Gefühle sich förmlich überschlagen haben müssen und er schon fast impulsiv reagiert und Petrus ihn sofort bremst. Vers 26, Petrus aber richtete ihn auf und sprach, steh auf, auch ich bin ein Mensch. Nun, Petrus war ein Apostel. Petrus war ein Gesandter Gottes. Er war Augenzeuge Jesus. Er war der Prediger von Pfingsten. Und Gott hatte ihn in ganz besonderer Weise benutzt. Aber Petrus ist hier ganz wichtig, von Anfang an deutlich zu machen, auch ich bin ein Mensch. Supernatürliche, übernatürliche Supermenschen gibt es nicht. Es gibt keine besonderen, sondern nur Menschen. Und das macht Petrus hier schon in ganz einfacher Art und Weise deutlich, auch ich bin ein Mensch. Ich bin so wie du und ich verdiene es nicht, von dir angebetet zu werden. Und so entfaltet sich jetzt die Szene, wie Cornelius und Petrus sich begegnen. In Vers 27 sehen wir, und während er sich mit ihm unterhielt, ging er hinein und findet viele versammeln. Also Petrus betritt jetzt das Haus dieses Offiziers, ein beliebter Mann mit vielen Freunden. Und das, was sich jetzt abspielt, ist für jeden, der in Israel wohnt, völlig unverständlich. Denn jeder Heide, jeder Fremdling, Ausländer sozusagen in Israel hat von Anfang an deutlich verstanden, dass er nicht zu der Klasse der Juden gehört. Er wurde von den Juden verachtet und gemieden. Man hat sich nicht mit ihnen abgegeben. Und jetzt steht hier Petrus in dem Haus eines Römers. Und Petrus ist ein Israelit, wie er im Buche steht, ein beschnittener Jude am achten Tag, Jude von Geburt an, der jetzt ohne Skrupel in das Haus des Römers eintritt. Und deshalb, weil das ein solcher selten erlebtes Ereignis war, musste Petrus jetzt genau erklären, was hier vor sich ging. Und deshalb lesen wir in Vers 28, wie Petrus jetzt ausholt und sagt, ihr wisst, wie unerlaubt es für einen jüdischen Mann ist, sich einem Fremdling anzuschließen oder zu ihm zu kommen. Er sagte, ihr Römer, ihr wisst, wie wir Juden geeicht sind. Für uns Juden gibt es nur Juden und Fremdlinge. Und das Wort Fremdlinge, das Petrus hier benutzt, ist das gleiche, wie wir es im Alten Testament für Philister finden. Das sind die, von denen man sich weit entfernt hat, die als Erzfeinde Israels galten. Mit denen sollte man sich nicht abtun. Und in jüdischer Überlieferung lesen wir in den Schriften, haltet euch von den Nationen fern, esst nicht mit ihnen, ahmt ihre Rituale nicht nach und verkehrt nicht mit ihnen. Das war die Lebensweise eines normalen Juden. Und es ist diese Art und Weise, die wir aber in ähnlicher Form auch in den ersten 5 Büchern Mose finden, wo Gott sein Volk warnt, sich davor mit den Nationen zu verbünden. Ein Beispiel davon sehen wir in 2. Mose 34. 2. Mose 34, dort schreiben Gott selbst in Vers 14, denn du darfst dich vor keinem anderen Gott niederwerfen, denn der Herr, dessen Name eifersüchtig ist, ist ein eifersüchtiger Gott. Dass du ja keinen Bund mit den Bewohnern des Landes schließt, also den Bewohnern Kanaans, denn dann könnte man dich einladen und du könntest, wenn sie ihre Götter nachhuren und ihren Göttern opfern, von ihren Schlachtopfern essen. Und wir müssen an dieser Stelle verstehen, Gott hat Israel nie gesagt, ihr seid was Besonderes, nur weil ihr Israel seid. Er hat ihnen aber deutlich gemacht, ihr seid mein Volk und als mein Volk repräsentiert ihr mich, den heiligen Gott und als heiligen Gott müsst ihr euch von Götzendienst distanzieren und deshalb waren die Gebote so eindeutig und so hart, sich nicht in irgendeiner Weise dort hineinziehen zu lassen. Denn Gott hatte einen Eifer dafür, dass Israel auch ja nicht ihren Gott vergisst, den Gott, der sie aus Ägypten herausgebracht hat, in das Land Kanaan. Und er hatte einen Eifer dafür, dass das Volk Israel sich auch ja nicht vom Weg abbringen lassen würde, sondern sich ständig auf ihn besinnt und die heilige Gemeinschaft mit ihm und seinen Menschen sucht. Aber es ist diese Mentalität, die wir auch in den Gesetzesbüchern finden, die Juden in ihrem Stolz und ihrer Sturheit pervertiert haben. Und wir sehen das spätestens bei der Kreuzigung Jesu, wo die Juden, so gesetzestreu sie auch waren, es scheinbar schafften, ihr Gesetz trotzdem zu halten, indem sie nicht selbst Jesus hinrichteten, sondern die Römer die Drecksarbeit verrichten ließen. Und wie sie sich weiter darin hielten, das Gesetz zu halten, indem sie nicht in das Prätorium, den Palast des Pilatus, hineingetreten sind, um ja nicht unrein zu werden, aber sie stehen vor ihm und rufen, kreuzige ihn, den Gerechten. Und aus ihrer Sicht waren sie aus dem Schneider, das Gesetz hatten sie ja gehalten. Und so wurde die Gerechtigkeit nur an Äußerlichkeiten festgemacht, der Rest war völlig egal. Nun, Petrus macht deutlich, ihr wisst, so sind wir aufgewachsen. Juden haben mit Fremdlingen nichts am Hut. Aber Petrus erklärt jetzt weiter in Vers 28, mir hat Gott gezeigt, keinen Menschen gemein oder unrein zu nennen. Darum kam ich auch ohne Widerrede, als ich geholt wurde. Also wir sehen, hier ist die Wende des Ganzen. Dass Petrus, der in dieser Kultur groß geworden ist, dass er durch diese Vision der unreinen Tiere einen maßgeblichen Eindruck bekommen hat, nämlich nicht nur, dass Tiere nicht mehr unrein und rein sind, sondern auch, dass es zwischen Menschen keine Unterscheidung geben darf. Und wenn er hier sagt, dass er nicht einen Menschen gemein nennen soll, dann ist es nicht in dem Sinne, wie wir den Begriff heute häufiger benutzen, im Sinne von böse oder mit schlechten Absichten, sondern in diesem bedeutet es im Sinne von üblich, gewöhnlich, unspektakulär. Einfach eine niedrigere Klasse. Und dann, das ist es, was Gott ihm sagt. Er darf sie nicht gemein nennen, er darf sie auch nicht unrein nennen, also kultische Unreinheit. Dass die jüdischen Standards, die man aus dem Gesetz kannte, haben jetzt keine Anwendung mehr. All das ist aufgehoben. Und für Petrus gilt jetzt eins, es gibt nicht mehr diese zwei Kategorien von Menschen, Juden und Heiden, sondern nur noch eine Kategorie. Es sind alles die gleiche Art von Menschen in gleicher Beschaffenheit und mit gleichem Status. Das ist die Botschaft, die Petrus ganz deutlich verstanden hat. Nur eine Art von Menschen. Nun, in unserer Zeit kennen wir diese starke Trennung, die Israel lebte, nicht mehr. Wir sind nicht in Kulturkreisen aufgewachsen, wo diese Trennung so deutlich gezogen wurde. Aber jeder von uns ist in seiner eigenen Kultur und Familie aufgewachsen. Jeder hat eine eigene Prägung. In gewissen Kreisen tut man gewisse Dinge, die man in anderen Kreisen nicht tut. Die einen ziehen sich die Schuhe aus, wenn sie in die Wohnung kommen, die anderen nicht. Die einen essen schön ordentlich mit Messer und Gabel, die anderen höchstens die Gabel, während die andere Hand im Schoß liegt oder gar mit den Händen. Die einen sind es gewohnt, sich in äußerst korrektem Deutsch auszudrücken, während andere sich lieber Hände und Füße bedienen. Und so ist es, dass jeder durch seinen eigenen Umkreis auch ein gewisses Verständnis von richtig und falsch entwickelt. Das kulturell geprägt ist und das dann auch entscheidet, wie du auf andere schaust um dich herum. Und so, das erlebte Petrus. Er hatte ein klares Bild, so nur konnte ein Mensch richtig leben und das wurde projiziert auf alle anderen. Und das ist die Frage, die du dir selber stellen musst. Wie schaust du denn auf Menschen anderer Nationalität, anderes Aussehens, anderer Lebensweisen? Wie gehst du mit deinem Nachbarn um, der Moslem ist? Wirst du ihn einfach meiden, aus Angst? Wenn eine ungepflegte Person dich anspricht, fliehst du vor ihr? Oder Sünder aller Facetten, wie gehst du mit ihnen um, wenn sie anders sind als du? Denn es ist die Klassifizierung von Menschen, fängt genau in diesen banalen Bereichen an. Dinge, wo wir vielleicht gar nicht so ein großes Thema draus machen würden, die aber dann trotzdem unseren Umgang mit ihnen beeinflussen. Wie gehst du damit um und wie redest du mit deinen Kindern darüber? Die Botschaft von Gott ist hier deutlich. Kein Mensch ist einer niedrigeren Klasse an zugehörig. Kein Mensch ist gemein, kein Mensch ist unrein. Seine Botschaft ist die, dass jeder Mensch in seinem Bild geschaffen ist, alle auf dieser Welt, um ihm die Ehre zu geben. Ausnahmslos jeder. Und so ist es das Bild, das du auch von ihnen haben solltest. Und das ist es, was Petrus jetzt verstanden hat. Eine Art von Menschen und keine Klassen. Nun, wie kommt es jetzt aber, und das ist die Frage, die Petrus sich stellt, wie kommt es aber, dass Cornelius, dieser Römer, Offizier in dem römischen Militär, nach Petrus ruft? Und so kommt Cornelius dann zu Wort, ab Vers 29, wo Petrus die Frage stellt, aus welchem Grund habt ihr mich holen lassen? Vers 30, und Cornelius sprach, vor 4 Tagen betete ich in meinem Haus bis zu dieser, der 9. Stunde, und siehe, ein Mann stand vor mir in glänzendem Gewand und spricht, Cornelius, dein Gebet ist erhört und deine Almosen ist gedacht worden vor Gott. Sende nun nach Joppe und lass Simon holen mit dem Beinamen Petrus. Dieser herbergt im Hause Simons, eines Gerbers am Meer. Sofort nun sandte ich zu dir und du hast wohlgetan, dass du gekommen bist. Jetzt sind wir nun alle vor Gott zugegen, um alles zu hören, was dir vom Herrn aufgetragen ist. Cornelius beschreibt jetzt also seine Seite der Geschichte, die sich genau deckt mit dem, was wir in der letzten Predigt zur Apostelgeschichte in Kapitel 10 schon gesehen haben. Was deutlich wird, ist, dass Gott selbst dieses Zusammenkommen zwischen Petrus, Cornelius und der Schar um ihn herum selbst orchestriert hat. Er und Cornelius wartet jetzt nur noch darauf, von Petrus zu hören, was Gott ihm zu sagen hat. Und so hat Petrus jetzt die Möglichkeit auszuholen und er fängt mit dieser gewichtigen Aussage an in Vers 34. Petrus aber öffnete den Mund und sprach, in Wahrheit begreife ich, dass Gott die Person nicht ansieht, sondern in jeder Nation ist, wer ihn fürchtet und Gerechtigkeit wirkt, ihm angenehm. Also noch einmal deutlich, Gott sieht die Person nicht an, die Art des Menschen ist ihm nicht relevant. Aber was Petrus hier jetzt sagt, ist etwas, was wir ganz genau verstehen müssen, weil hier an dem Punkt gibt es viele falsche Auslegungen. Denn er sagt hier, dass es gewisse Menschen gibt, die Gott angenehm sind. Diejenigen, die gottesfürchtig sind und die Gerechtigkeit wirken. Was bedeutet das nun für uns? Bedeutet es, dass es tatsächlich unter den Sündern bessere und schlechtere Menschen gibt? Bedeutet es, dass es gewisse Menschen gibt, die wir schon gleich abschreiben können, weil sie Gott nicht angenehm sind? Oder bedeutet es, dass es selbst Menschen gibt, die Gott angenehm sind, obwohl sie Gott nicht folgen? Diese Thesen werden leider aus diesem Vers allein gezogen. Deshalb müssen wir verstehen, warum es hier geht. Akzeptiert Gott hier eigentlich eine Werksgerechtigkeit? Die Antwort ist nicht weit weg zu finden. Kapitel 11, Vers 13. Kapitel 11, Vers 13 sind wir an dem Punkt, wo Petrus sich vor den Christen in Jerusalem verteidigt. Und er beschreibt dort noch einmal, was Cornelius erlebt hat. Und er erzählte uns, wie er den Engel in seinem Haus habe stehen sehen und sagen, sende nach Joppe und lass Simon mit dem Beinamen Petrus holen. Und jetzt kommt's. Der wird Worte zu dir reden, durch die du gerettet werden wirst. Du und dein ganzes Haus. Also das heißt, die Annahme, dass Cornelius jetzt vorher schon gerettet ist oder irgendwie einen besonderen Stand durch Werksgerechtigkeit hatte, das ist nicht wahr. Kapitel 11, Vers 13 sagt deutlich, Cornelius kannte Jesus noch nicht. Cornelius hatte die gute Botschaft von Christi Kommen, Tod und Auferstehung noch nicht verstanden und deshalb ist er zu diesem Zeitpunkt auch noch nicht errettet. Was ist er aber dann, wenn er vor Gott angenehm ist? Wir sehen in Cornelius einen Mann, der Gott fürchtet, das ist wahr. Wir sehen auch einen Mann, der sich Mühe gegeben hat, die Gebote Gottes zu halten. Wir sehen einen Mann, der ein sehr aufrichtiges Leben führt, wahre Frömmigkeit zutage legt. Was wir sehen, ist ein Mann, der beständig auf der Suche nach Gott war. Beständig Gott gesucht hat. Beständig im Gebet ihn gesucht hat. Und für uns ist das ein Beweis, dass Gott seine Verheißung nicht umsonst ausgesprochen hat. Wer sucht, der wird finden. dass jeder, sei er noch so weit vom Evangelium entfernt, sei er noch so weit in einem Land, wo das Evangelium nur spärlich gesät ist, wenn er Gott sucht, dann lässt er sich auch finden. Das ist Cornelius, ein Suchender, der in Gottes Augen angenehm ist, der hier von Gott selbst gefunden wird, dessen Bemühungen von Gott gesehen wurden und auf den das zutrifft, was ein Lied sagt: Ich bin einer, den Gottes Gnade fand. Und hier ist der Punkt, wo sich Cornelius weit von den meisten zeitgenössischen Juden unterscheidet, die sich in ihrer Selbstgerechtigkeit und ihrem Stolz geschwelgt haben und die dachten, die Güte Gottes einfach durch ihre Geburt mitbekommen zu haben, wird hier deutlich, darum geht es Gott nicht. In jeder Nation sucht er die, die ihm suchen. Und so gibt es für Gott keinen westlichen, christlich geprägten Menschen. Es gibt für Gott keinen jüdisch privilegierten Menschen, der irgendwie schon automatisch seine Eintrittskarte ins Reich Gottes bekommt. Und es gibt auch keinen heidnisch geprägten Hinterwäldler ohne irgendwelche Chancen. Für Gott zählt das Herz eines jeden. Und er wirkt überall. Und es ist wichtig, das noch einmal deutlich zu machen. Es gibt keinen Vorschuss für Herkunft oder Prägung, keinen Bonus für irgendwelche Taten. Es gibt nur eine Art von Menschen. Menschen, die in seinem Bild geschaffen sind. Menschen, die seit dem Sündenfall ihren eigenen Weg gehen. Und Menschen, die alle, ausnahmslos alle, seine Erlösung brauchen. Und das ist die Art und Weise, wie du Menschen sehen musst. Ich hatte vor Jahren die Möglichkeit, einen Missionar im Missionsfeld zu besuchen. Und er nahm mich mit auf die Straße, um Traktate auszuteilen. Ich sprach die Sprache nicht. Das Einzige, was ich konnte, war Zettel auszuteilen. Es war ein Land mit sehr viel Migration, wo man auf der Straße relativ schnell und einfach unterscheiden könnte, wer wohl aus diesem Ort gebürtig ist und wer eher ein Einwanderer ist. Und dieser Missionar hatte seine Erfahrungen gemacht mit den Leuten. Und er sagte, gib das nicht denen, die von hier sind. Die sind stolz, die sind arrogant, die wollen es nicht, die sind frech, die werden es auch nicht annehmen. Verschwende die Traktate nicht an ihnen. Man kann verstehen, wie man da hinkommt. Aber das ist nicht biblisch. Und das ist nicht Gottes Plan. Und für dich heute Nachmittag, muss ich sagen, ist dein Nachmittag, es ist wichtig und entscheidend, dass du dich prüfst und mit deinen Vorurteilen aufräumst. Die haben wir alle. Ob es um Türken geht, ob es um die Diskussion zwischen Ossis und Wessis geht, ob es um Russlanddeutsche geht, worum es auch geht, prüfe dich, wo sind deine Vorurteile dir im Weg? Wo vermeidest du, mit Menschen über das Evangelium zu reden, aufgrund dessen, was du dir für ein Bild von ihnen machst? Und wo weichst du ab von dem Plan, den Gott gegeben hat, nämlich den, dass es nur eine Art von Menschen gibt, in seinem Bild geschaffen? Und das führt uns dann zu der zweiten Weise, wie Gott die Gleichheit beweist, nämlich dadurch, dass es auch nur das eine Evangelium gibt, das gleiche Evangelium. Denn wenn Gott tatsächlich keinen Unterschied zwischen den Menschen macht, dann muss auch die Botschaft, die er an diese Menschen bringt, die gleiche sein. Und das sehen wir jetzt auch ab Vers 36. Dort erklärt Petrus jetzt deutlich, worum es geht. Und dazu muss er einfach nur die historischen Begebenheiten der Vergangenheit beleuchten. Wir sehen in Vers 36 das Wort, das er den Söhnen Israels gesandt hat, indem er Frieden verkündigte durch Jesus Christus. Dieser ist aller Herr. Kennt ihr? Also Petrus macht keinen Hehl daraus, dass die Botschaft zuerst an die Söhne Israels kam, zuerst den Juden vermittelt wurde. Die waren die ersten Empfänger der guten Botschaft. Und in ihnen hat er Frieden verkündigt. Nun in der Nacht von der Geburt Jesu erschienen die Engel den Hirten und riefen aus, Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden den Menschen. Und es war diese Botschaft, die Jesus verkörpert hat bis zu seinem Heimgang, des Friedens mit Gott, dass er die Lösung ist, der Beseitigung der Sünde und dadurch Friede entstehen kann. Darin besteht die Botschaft. Und Petrus fügt hierhin diese gewichtige Aussage hinzu, dieser ist aller Herr. dass er nicht nur eine besondere Person ist, die Frieden verkündigt, sondern dass er selbst der Kyrios ist, derjenige, der König, Herrscher, Oberster der Welt ist und dass jeder sich vor ihm beugen wird, wie Philipper 2 es deutlich macht. Er ist der Herr aller, sowohl der Juden als auch der Heiden. Nun fügt Petrus hinzu, ihr kennt ihn. Ihr kennt ihn. Dieser Jesus, so wie er war und so wie er umhergegangen ist, war nicht unbekannt, er war auch nicht unauffällig. Spätestens bei seiner Hinrichtung gab es einen ordentlichen Trubel in Israel. Der Aufstand der Juden, die Kreuzigung durch die Römer, dieser Mann war bekannt. Und nicht nur dafür, sondern auch noch viel mehr ist von ihm deutlich geworden, wie Petrus es dann in Vers 37 beleuchtet. Die Sache, die angefangen von Galiläa durch ganz Judäa hin geschehen ist, nach der Taufe, die Johannes predigte, Jesus von Nazareth, wie Gott ihn mit heiligem Geist und mit Kraft gesalbt hat, der umherging und wohltat und alle heilte, die von dem Teufel überwältigt waren, denn Gott war mit ihm. Und so kann Petrus sich hier auf diesen Jesus berufen, diese historische Person, die jeder kannte und der auch vor nicht allzu langer Zeit unterwegs war. Und seine Taten waren eindeutig, dass er begleitet war von Gottes Geist, das Ereignis von Ereignis und Predigt um Predigt bewies, dieser Mann ist Gottes Sohn. Und soweit brauchte er bis hierhin nur die historischen Fakten aufrollen, um Cornelius das vor Augen zu führen. Die Frage, die für ihn bleibt, ist, was hat das mit mir zu tun? Denn es ist genau an dem Punkt, bis hierhin, wo die meisten gar keine Probleme damit haben. Jesus als historische Person passt in fast jede Religion hinein. Als Beigemüse, als freundliches Wesen der Geschichte, als Magier oder Wunderheiler. Wunderbar lässt er sich kombinieren mit jeder Weltanschauung. Und so wird auch die nette Oma nebenan kein Problem damit haben. Oder der esoterisch gesinnte Nachbar wird sagen, ja, das kommt alles hin, da passt Jesus auch noch rein. Oder deine Arbeitskollege, der Moslem ist, der wird Jesus auch akzeptieren als einen Propheten. Doch die Frage, die er für sich selber am Ende beantworten ist, was machst du mit diesem Jesus? Und da knüpft Petrus an, ab Vers 39. Und wir sind Zeugen alles dessen, was er sowohl im Lande der Juden als auch in Jerusalem getan hat. Den haben sie auch umgebracht, indem sie ihn an ein Holz hängten. Diesen hat Gott am dritten Tag auferweckt und ihn sichtbar werden lassen, nicht dem ganzen Volk, sondern den von Gott zuvor erwählten Zeugen, uns, die wir mit ihm gegessen und getrunken haben, nachdem er aus den Toten auferstanden ist. Es ist von diesem Jesus nun, von dem die Apostel als Zeugen eingesetzt waren, die ihn mit eigenen Augen gesehen haben, die ihn erlebt haben, die dabei waren, die von Schritt und Tritt gefolgt haben, die auch gesehen haben, wie er gekreuzigt wurde und so Zeugen von ihm selbst waren. Sie wurden aber auch auf die gleiche Art und Weise Zeugen seiner Auferstehung. Und Petrus betont hier, dass sie gegessen und getrunken haben mit ihm. Und aus einem gewissen Grund, weil sie dadurch auch deutlich erlebt haben, dass Jesus körperlich, leiblich auferstanden ist und dass es nicht nur eine Fata Morgana, irgendein Geistwesen war, das herumschwirrte, sondern als eine echte Person, die leiblich auferstanden ist, die den Tod besiegt hat und die er selbst die Herrn, der Herr der Herren ist. Und damit war es noch nicht genug, sondern der Auftrag an die Apostel wird dann ganz konkret in Vers 42 vermittelt. Und er hat uns befohlen, dem Volk zu predigen und eindringlich zu bezeugen, dass er der von Gott verordnete Richter der Lebenden und der Toten ist. Die Apostel haben zuerst diesen Auftrag, von ihm zu predigen. Und das Wort, das für Predigen genutzt wird, ist das, was man in der alten Welt von Herolden kannte. Ein Herold, der von einem König ausgesandt wurde über das ganze Land, in den verschiedenen Städten, um dort weiterzugeben, was der König entschieden hatte. Und dieses Weitergeben war nicht nur eine Diskussion. Es gab kein Gespräch darüber. Es war nicht nur eine Mitteilung, sondern es war eine autoritative Wiedergabe der königlichen Worte. Und genau so mussten die Apostel sich selber verstehen. Autoritative Wiedergabe der Worte Jesu, des Lebens Jesus. So sollte Predigen für sie sein und so soll Predigen auch heute noch sein. Ein Zurufen, ein Erklären, ein Verkündigen der Worte Gottes. Und nebst diesem Predigen der Verkündigung sollten sie auch bezeugen. so wie Zeugen auf dem Zeugenstand von einem Ereignis zeugen. Sie haben Jesus gesehen, sie waren bei ihm und sie sollen verkündigen, dass er der Richter der Lebenden und Toten ist. Dass es vor diesem Gott kein Entkommen gibt. Dass er Gericht üben wird und dass sich jeder vor ihm verantworten wird. Dass er jede Tat sieht und jedes Wort hört. Doch genauso wie er auch der Richter ist, kann Petrus nun hinzufügen in Vers 43, diesem gaben alle Propheten Zeugnis, dass jeder, der an ihn glaubt, Vergebung der Sünden empfängt durch seinen Namen. Vergebung der Sünden durch diesen Richter allein. Und das ist die einzige Botschaft, die es gibt. Das ist die einzig rettende Botschaft, die einzige Botschaft, die Leben schenkt und die einzige, die einen Christen begleitet bis in die Ewigkeit. Er ist der Richter meiner Sünde und er ist der Vergeber meiner Sünde. Und es ist dieses Evangelium, Freunde, das wir nicht müde werden dürfen zu verkündigen. Es gilt jederzeit, sowohl Gläubigen als auch Ungläubigen, dass Jesus Christus kam, dass er starb und dass er auferstand, damit du Frieden mit Gott haben kannst. Er will von Sünden retten. Und diese Botschaft ist allgemeingültig. Die muss nirgendwo angepasst werden. Die gilt für jeden. Und dafür braucht es keine Mindestintelligenz, keine gewisse kulturelle Prägung, keine Bildung, keine Herkunft. Nur Glaube an Jesus Christus. Und das sehen wir hier bei Petrus, einen, der seine Botschaft überhaupt nicht anpasst. Er macht sie nicht attraktiver. Er verschönert auch nicht was oder verändert die Rolle Israels darin, weil er jetzt mit Heiden redet. Gar nichts davon. Die Botschaft ist ganz genau die gleiche. Obwohl die Schar hier, die wohl kaum weniger wusste vom Alten Testament als die Zuhörer an Pfingsten, ist das Evangelium trotzdem genau das gleiche. Das ist wichtig. Egal wem du begegnest, die Botschaft ist immer die gleiche. Und manchmal setzen wir ein bisschen viel voraus. Wir gehen davon aus, dass eine Person, weil sie in der Kirche groß geworden ist, weil sie in einem christlichen Umfeld groß geworden ist, weil sie gewisse Bibelgeschichten kennt, weil sie von ihrem Lebensstil eine gewisse Gottesfurcht an den Tag legt, dass wir einfach davon ausgehen, sie kennt das Evangelium schon. Aber da dürfen wir uns daran erinnern, dass selbst ein Paulus in Römer 1, Vers 15 schreibt, Römer 1, Vers 15 schreibt er, dementsprechend bin ich, so viel an mir ist, will ich, auch euch, die ihr in Rom seid, und das sind Gläubige, auch euch, die ihr in Rom seid, das Evangelium zu verkündigen. Wenn selbst ein Gläubiger das Evangelium nochmal hören muss, wie viel mehr jeder Mensch, auch wenn er noch so einen guten Lebenswandel an den Tag legt. Es ist diese Botschaft, die niemals unangebracht und niemals zu alt oder ausgelutscht ist. Es braucht diese regelmäßige Erinnerung an dieses Evangelium. Und es ist auch für dich selber als Christ, es ist dieses Evangelium, das dir vor Augen hält und das dich regelmäßig daran erinnert, dass es vor Gott nur eine Art von Menschen gibt, nämlich Sünder, die Erlösung brauchen. Und sobald du das aus den Augen verlierst und sobald du davon abweichst, fängst du an, deine kulturelle Prägung, deinen Stolz, deine Gedanken in eine Richtung lenken zu lassen, die dich den Menschen wieder anders anschauen lässt. Es ist diese Botschaft, dass der Mensch ein Sünder ist, der Erlösung braucht, die reicht. Und es ist interessanterweise genau diese Botschaft, die ein gewisser William Wilberforce genau verstanden hat, der im 18. Jahrhundert wirkte, ein Parlamentarier in England, der sehr überzeugt war davon, dass die Sklaverei nicht länger geduldet werden konnte. Doch interessanterweise ist dieser Mann nicht aufgetreten und rief einfach nur, das ist unfair, sondern er publizierte ein Buch, in dem er aufzeigt, dass alle Sünder sind. Und dass alle das Evangelium brauchen. Und dass aufgrund dieses Evangeliums wir diese Unterscheidung nicht dulden dürfen. Gelebtes Evangelium sieht alle Menschen und nur ein Evangelium auf die gleiche Art und Weise. Und das ist es, was zählt. Wenn also die gleichen Menschen das gleiche Evangelium brauchen, dann ist es für Gott auch nur Konsequenz, dass er auf diese dritte Weise wirkt, nämlich mit dem gleichen Geist. Und wir sehen jetzt, welche Wirkung das Evangelium hat. Vers 44, während Petrus noch diese Worte redete, fiel der Heilige Geist auf alle, die das Wort hörten. Und die Gläubigen aus der Beschneidung, so viele ihrer mit Petrus gekommen waren, gerieten außer sich, dass auch auf die Nationen die Gabe des Heiligen Geistes ausgegossen worden war. Denn sie hörten sie in Sprachen reden und Gott erheben. Dann antwortete Petrus, könnte wohl jemand das Wasser verwehren, dass diese nicht getauft würden, die den Heiligen Geist empfangen haben, wie auch wir? Und er befahl, dass sie getauft würden im Namen Jesu Christi. Dann baten sie ihn, einige Tage zu bleiben. Also wir erleben hier, dass während Petrus noch redet, plötzlich die Leute um ihn herum anfangen, in Sprachen zu reden. Was Petrus hier erlebt, ist ein zweites Pfingsten gewissermaßen. Wie in Apostelgeschichte 2, als der Heilige Geist auf die ersten Christen kam. Und so steht Petrus hier mit seinen anderen Mitgläubigen da und sagt, das ist doch der Heilige Geist. Das ist doch eindeutig. Diese Menschen haben das Evangelium verstanden. Sie haben es angewendet. Sie verstehen, dass Christus für sie gestorben ist. Und aufgrund dieses Geschehens ist es für sie gar keine Frage, dass sie jetzt auch getauft werden sollen auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Aber dieses Ereignis, so eindeutig es auch für sie jetzt ist, als Anwesende hier vor Ort, wirft bei anderen Gläubigen Fragen auf. Denn wir müssen verstehen, dass in Jerusalem, dort wo unser Abschnitt sich jetzt hinbewegt, die Juden, diese Christen hatten keine Vision von dem Heiligen Geist empfangen. Sie waren nicht dabei gewesen, als Cornelius zum Glauben kam. Und für sie galten bis jetzt auch die jüdischen Gesetze ganz genauso wie bisher. Und deshalb sehen wir jetzt diese Konfrontation, die dann stattfindet in Kapitel 11, Abvers 1. Die Apostel aber und die Brüder, die in Judäa waren, hörten, dass auch die Nationen das Wort Gottes angenommen hatten. Und als Petrus nach Jerusalem hinaufkam, stritten die aus der Beschneidung mit ihm und sagten, du bist bei unbeschnittenen Männern eingekehrt und hast mit ihnen gegessen. Also wir haben hier einen kleineren Aufruhr, der hier entsteht, ja? Wir haben unter den Gläubigen eine Partei, die die jüdischen Gesetze schon immer etwas strikter angenommen hat und umgesetzt hat, die jetzt hier als die Gruppe der Beschneidung bezeichnet wird. Und die schauen mit Argusaugen auf das, was dort jetzt vonstatten ging. Und für sie hat Petrus spätestens in diesem Moment, als er das Haus von Cornelius betrat, eine rote Linie überschritten. Und sie rufen ihm zu, Mensch, du hast das Gesetz gebrochen und du bist eigentlich einer unserer Apostel und jetzt produzierst du hier so etwas. Sie haben vielleicht schon in ihren Gedanken mit Trennung oder Exkommunikation gespielt, denn dass ein Jude sich auf diese Art mit einem Heiden abtut, das konnte nicht richtig sein. Also sie haben förmlich einen Kulturschock erlebt. Und deshalb muss Petrus sich jetzt Zeit nehmen und die Sache der Reihe nach erklären. Wie wir es jetzt in Vers 4 sehen, Petrus aber fing an und setzte es ihnen der Reihe nach auseinander und sprach. Und jetzt erklärt er ganz detailliert noch einmal, was sich vorgetragen hat, wie er die Erscheinung genommen hatte in der Stadt Joppe und wie dann plötzlich diese drei Personen, gesandt von Cornelius, vor seinem Haus stehen und ihn bitten, zu ihm zu kommen. Und dann zieht Petrus selbst dieses Resümee, nachdem er diesen Christen alles erklärt. Er erklärt ihnen, wie sie das Evangelium aufgenommen haben, wie der Heilige Geist auf die Schar, die Römer dort kam. Und er zieht das Resümee in Vers 17. Wenn nun Gott ihnen die gleiche Gabe, also den Heiligen Geist, gegeben hat, wie auch uns, die wir an den Herrn Jesus Christus geglaubt haben, wer war ich, dass ich hätte Gott wehren können? In alledem, was Petrus hier beschreibt, macht er deutlich, ich habe eigentlich gar nichts gemacht. Gott hat es getan. Gott hat mich überführt, dass es keinen Rein und Unrein mehr geben sollte. Gott hat mich zu Cornelius gebracht und Gott hat den Geist diesem Cornelius gegeben. Wer bin ich, dass ich Gott hätte wehren können? Und so macht er den Judenchristen hier deutlich, das, was sich hier abgespielt hat, ist ganz genau das Gleiche, was ihr selbst erlebt habt am Pfingsten. Das ist der gleiche Geist. Und diese Nationen gehören jetzt zu derselben Gemeinde. Und das ist für uns so wichtig zu verstehen. Wenn wir anfangen, Gemeinden nach Herkunft zu sortieren, dann bewegen wir uns auf gefährlichem Boden. Gemeinde ist nicht entscheidend aufgrund der Nation, sondern aufgrund des Heiligen Geistes. Wer den Geist Gottes hat, dessen Leben davon Zeugnis gibt, der auch entsprechend getauft wurde, dem darf die Gemeinde nicht verwehrt werden. Wer bin ich, dass ich Gott hätte wehren können? Wir dürfen verstehen, dass das, was hier vor sich ging, die Bekehrung von Cornelius und den Leuten um sich herum, wäre das nicht geschehen, dann gäbe es heute keine Gemeinde in Deutschland. Dann gäbe es uns als Ecksteingemeinde auch nicht. Wir sind heute hier, weil Gott in seiner Vorsehung entschieden hat, dass auch Heiden das Heil empfangen sollen. Und es ist so schön, eine Gemeinde zu haben mit vielen Nationalitäten, wo wir genau das erleben, dass Gott seine Verheißung, dein Evangelium bis ans Ende der Welt zu bringen, auch wirklich erfüllt. Und darauf gibt es nur eine richtige Reaktion, die wir in Vers 18 sehen. Als sie aber dies gehört hatten, beruhigten sie sich und verherrlichten Gott und sagten, dann hat Gott also auch den Nationen die Buße gegeben zum Leben. Das ist die richtige Reaktion. Dass jeder Mensch, der von Gott selbst berufen wird, uns zum Lob Gottes treibt, dass wir ihn dafür anbeten, dass er zur Umkehr bewegt und dass sein Kreuz für jeden genügt. Er lässt sich nicht eingrenzen durch nationale oder ethnische Unterschiede. Er ist derselbe Gott für jeden Menschen. Nun, während die Welt also um uns herum nach Fairness und nach Gleichheit schreit, ist unsere Botschaft deutlich. Gleichheit gibt es nur bei Gott. Wenn jemand auf dich zukommt und von dir fordert, nimm mich doch so an, wie ich bin. Ich bin homosexuell, nimm mich doch so an, wie ich bin. Ich lebe in Unzucht, nimm mich doch so an, wie ich bin. Ich bin abhängig, nimm mich doch so an, wie ich bin. Ich kann mich nicht ändern. Ich bin ein Muslim, nimm mich doch so an, wie ich bin. Dann ist deine Antwort ja. Als Geschöpf Gottes in seinem Bild gemacht, nehme ich dich an. Als Sünder, der das Evangelium Gottes braucht, nehme ich dich an. Denn es ist erst dann, wenn Menschen sich im Licht der Bibel sehen, im Lichte Gottes und verstehen, dass Gott keine Unterschiede macht mit seinem Evangelium, dass diese Unterschiede auch behoben werden können und deutlich gemacht wird, dass sie unser Gott, der gleiche für jeden ist. Paulus ruft aus in Galater 3, Vers 27, denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft worden seid, ihr habt Christus angezogen. Da ist nicht Jude noch Grieche, da ist nicht Sklave noch Freier, da ist nicht Mann und Frau, denn ihr alle seid einer in Christus Jesus. Das ist die Gleichheitsrechnung Gottes. Lieber Vater, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir für dieses Wunder, das wir sehen dürfen, wie du in deiner Souveränität, in deiner Vorsehung Petrus benutzt und auch dieses Ereignis mit Cornelius, um uns deutlich zu machen, dass du die Person nicht ansiehst. Dass du nicht irgendeine Nation, nicht irgendeine Herkunft, nicht irgendeine Prägung privilegisierst, sondern dass du treu bist und in jeder Nation deine Treuen zusammenrufst, Herr. Herr, und wir danken dir auch, dass du die Ecksteingemeinde so geprägt hast und so geformt hast, als eine Gemeinde vieler verschiedenen Nationalitäten. Und wir möchten dich bitten, dass du uns Gnade schenkst, dass wir in unserem Denken mehr und mehr deinem Denken näher kommen, Herr. Herr, hilf uns, Vorurteile nicht uns in den Weg stehen zu lassen, sondern sie zu bereinigen und die Menschen mit deinen Augen zu sehen. Sie zu sehen als deine Geschöpfe, als Menschen, die du in deinem Bild geschaffen hast, als Menschen, die genau wie wir Sünder sind, die deine Erlösung brauchen und dass du so dein Reich voranbringen möchtest. Amen.